Irgendwie habe ich gar keine Lust zu reden. Ich würde lieber noch ein bisschen Musik singen und so. Ja, was soll man machen? Ja, okay, ich versuche eine schöne Predigt zu machen. Der Predigttext stammt aus dem ersten Petrusbrief. Und dort heißt es: Hört also auf mit aller Bosheit und aller Unwahrheit, mit Scheinheiligkeit, Neid und aller üblen Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift: Seht doch, ich lege auf dem Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben sollen, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt, und ein Fels, über den man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Und eben dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid auserwählt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Taten verkünden. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Ja, ein langer Text, in dem viel drinsteckt. Ich möchte euch drei Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke ist die Basis. Und wie das mit so einer Basis ist: Eine Basis ist das Grundlegendste, das Einfachste, das Banalste, das Simpelste. So simpel, dass man schon denkt, muss ich das überhaupt sagen? Wer abnehmen will, der muss weniger essen. Wer Geld sparen will, muss weniger Geld ausgeben. Wer mehr Muskeln haben will, muss mehr Sport machen. Wir alle wissen das. Und es gibt noch tausend solche Wahrheiten. Natürlich gibt es immer Menschen, für die das nicht funktioniert, aber 99% könnten damit schon ihr Leben grundlegend verändern. Trotzdem ist es so schwierig. Warum? Nicht, weil die Erkenntnis so schwierig ist, sondern weil das Umsetzen so schwierig ist. Ebenso wird auch in dem Text, der heute der Predigttext ist, etwas sehr, sehr Simples gesagt. Etwas, das total grundlegend ist und was sich auch jeder denken kann. Aber weil es so grundlegend ist, soll es nochmal ganz genau hier gesagt werden. Hört also auf mit aller Bosheit und aller Unwahrheit, mit Scheinheiligkeit, Neid und übler Nachrede. Das sind keine herausragenden Erkenntnisse, da muss man keine Ausbildung für haben, sondern das kann in dem Leben eines jeden Einzelnen angewandt werden. Also eigentlich eine absolut simple Sache. Aber wenn wirklich viele, viele Menschen das tun würden, wäre der Effekt doch sensationell. Stellt euch mal den Ukraine-Konflikt vor. Und alle Parteien, alle beteiligten Parteien würden auf einmal nur die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit sagen. Und sie würden weder üble Nachrede üben, noch würden sie irgendwie aus Neid und Machtbesessenheit irgendetwas manipulieren, sondern einfach die klare Wahrheit in Respekt miteinander. Wie viel würde von diesem ganzen Konflikt dann noch übrig bleiben? Ich glaube, eine ganze Menge würde sich in dieser Welt in Luft auflösen, was uns jetzt heute Angst macht. Die Welt im Prinzip zu verändern, ist eigentlich ganz einfach, aber eigentlich auch enorm schwer, weil das Entscheidende, was getan werden muss, nicht schwer zu begreifen ist, sondern schwer zu tun ist. Von daher also diese simple Basis. Hört auf mit aller Bosheit und aller Unwahrheit. Hört auf, scheinheilig zu sein. Seid nicht mehr neidisch auf das, was andere haben. Und wenn euch sowas durch den Kopf geht, was irgendwie auch ein bisschen fies über andere ist, haltet einfach den Mund. Und viel kann sich ändern. Die Frage ist allerdings, wenn das schon so schwer ist, wo kriegt man Kraft her? Wie kann man diese Kraft haben, das umzusetzen? Und das ist ja bei ganz vielen Entscheidungen im Leben, wo wir uns verändern wollen, eigentlich der viel kompliziertere Teil. Woher kriege ich die Kraft, das durchzuziehen? Da heißt es in dem Text weiter: Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, so dass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Was haben jetzt diese Sätze mit dem vorherigen zu tun? Was soll jetzt die Milch für die Neugeborenen damit? Ich versuche mal eine Erklärung. Seid ihr schon mal im Wald spazieren gegangen und habt, ja, wahrscheinlich, und habt irgendwo an einem Baum eine Insektenlarve hochkrabbeln sehen und habt nicht mehr an euch halten können und habt gedacht, ah, super, ich habe sowieso gerade Hunger und zack, habt ihr die Insektenlarve genommen und schnell in den Mund geschoben, weil ihr einfach dieser Leckerei nicht widerstehen konntet. Ist das jemandem hier schon mal passiert? Nee, ne? Komisch. In anderen Gegenden, in anderen Wäldern und Urwäldern ist das tatsächlich so, dass gewisse Insektenlarven eine Süßigkeit sind, weil sie einen höheren Zuckergehalt haben wie vieles andere. Und weil sie sehr nahrhaft sind. Weil diese Larven, die haben ja unheimlich viel Energie drin, die müssen ja stark wachsen. Woran liegt das? Ganz einfach, weil wir mit der Ernährung unserer ersten Lebensmonate ein Grundset an dem ausbilden, was wir für essbar und gesund halten und was nicht. Das ist eine überlebenswichtige Strategie. Das falsche Essen kann dich umbringen. Alles zu erklären wäre zu riskant. Also lernen wir als Kleinstkinder schon anhand dessen, was unsere Eltern essen und was unsere Eltern an Geschmack uns rüberbringen, was für uns essbar ist und was nicht. Das ist überlebensstrategisch super wichtig. Und weil das so überlebensstrategisch wichtig ist, dass wir das Richtige essen, ist das auch enorm fest verdrahtet in unserer Psyche. Das heißt, wenn wir später im Erwachsenenalter diese frühkindlichen Prägungen ändern wollen, ist das super schwer. Weil es von der Entwicklung der Natur wesentlich ist, dass das in uns drinsteckt. Und deswegen ist es dann ganz, ganz schwierig, auf einmal seine Ernährung auf Insektenmaden umzustellen, wenn man das nicht als kleines Kind schon gehabt hat. Andererseits, wenn du Insektenmaden gelernt hast zu lieben, was soll man dann Gummibärchen essen? Das ist doch wirklich eklig. So glibberig, so künstliche Farbe und so. Ja, jetzt sagt dieser Brief, diese neugeborene Milch, mit der Kinder sozusagen geprägt werden auf das, was gut, richtig ist, was sie dann selbstständig von alleine so entscheiden, so sagt er, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns die Möglichkeit, uns umzuändern, zu lernen, was sozusagen in Gottes Reich angesagt ist und was richtig ist. Es ist schwierig, die Essgewohnheiten zu ändern. Was wir als Neugeborene angefangen haben, werden wir weiterführen. Deswegen sollen wir jetzt sozusagen uns wie Neugeborene verhalten und die Milch Gottes trinken. Wir sollen durch das Wort Gottes auf positive Art und Weise geprägt werden, damit wir handeln nicht so wie bei uns zu Hause. Damit meine ich jetzt die Menschheit, die sich von Gott getrennt hat, sondern damit wir so handeln, wie es bei Gott zu Hause ist. Und dann, wenn wir diese Milch Gottes trinken, dann haben wir die Kraft, uns zu verändern. Eine weitere Frage stellt sich, warum ist so ein freundliches, respektvolles, ehrliches Miteinander überhaupt so wahnsinnig wichtig? Gibt es nicht eigentlich viel wichtigere und tiefgreifendere geistliche Themen? Mit mehr Tiefe, mit mehr Komplexität? Wäre es nicht dran, anstelle geistlicher Frühkindmilch geistliches Schwarzbrot zu sich zu nehmen? Anstelle der Babymilch? Im nächsten Absatz wird deutlich, warum das so wichtig ist. Und der nächste Absatz wird zumindest vielleicht hier in Süddeutschland richtig glatt runtergehen, weil es geht ums Hausbauen. Und deswegen ist mein nächster Punkt, sei schlau, lern vom Bau. Es heißt, kommt her zu ihm, er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Also, es soll ein Haus gebaut werden. Gottes Haus. Und in diesem Haus Gottes wohnt der Heilige Geist. Er wird da drin wohnen, wenn wir dieses Haus bauen. Nun, hier mal ein Bild von einem Haus. Es ist allerdings ein norddeutsches Haus. Und wenn man sich das so anguckt, dann stellt man fest, so eine typische Eigenschaft, gerade so von so Häusern in Norddeutschland und Richtung Holland oder so, ist diese Klinkersteine von außen. Wenn man sich das mal näher anguckt, so sehen Klinkersteine aus. Und da fällt einem was auf, die haben zwar alle irgendwie ein bisschen andere Farbe, aber die haben alle die gleiche Größe fast, nur einmal volle Größe und halbiert, und die haben aber exakt alle die gleiche Höhe. Das heißt, so ein Klinkerstein kannst du dir frei aussuchen, welche Farbe du nimmst und wo du die hinmachst, aber du kannst ihn in jede x-beliebige Reihe reinbauen, weil jede Reihe ja exakt gleich hoch ist. Das heißt, du kannst deine Klinkersteine so setzen, wie du willst. Es ist vollkommen egal, ob du den ersten Stein auf dem Haufen nimmst oder den untersten Stein. Die werden alle passen. Warum passen die alle? Nun, die passen deswegen alle, weil sie genormt sind nach der DIN 1053-1 Vormauerziegel. Das ist eine deutsche Norm. Es gibt mittlerweile eine europäische Norm, wo aber irgendwelche Maurerverbände irgendwie ein bisschen genervt drüber sind, weil jetzt quasi in Europa allmögliche Ziegelsteine verkauft werden dürfen, auch welche, die nicht der eigentlichen deutschen 1053-1 Norm entsprechen. Das heißt, die irgendwie mehr Wasser absorbieren, deren Biegfähigkeit, wobei ich mich frage, was ist bei Ziegeln biegfähig und wieso braucht man das? Aber das könnte wahrscheinlich ein Architekt oder Statiker besser sagen. Okay. Also, so bauen wir Häuser, deutsche Häuser, zumindest nördlich von Frankfurt kann das so geschehen. Da ist also identische Ziegel, jede Reihe gleich, überall kannst du das hinsetzen. Wie baut man im Orient ein Haus oder hat gebaut zur Zeit Jesu? Das sind so ein bisschen Trümmer von einer Stadt, die über 2000, ich glaube allerdings fast 4000 Jahre alt ist. Da sieht man, dass die Steine alle unterschiedlich groß sind. Und das ist auch klar. Natürlich könnte man all diese Steine, die man da irgendwo raushaut, auf die exakt gleiche Größe hauen, aber das wäre eine enorme Arbeitsverschwendung. Und zweitens, man würde ja unheimlich viel Abfall produzieren. Und wenn man die Steine einfach so nimmt, wie sie sind, und dann guckt, wie sie passen, dann hat man weniger Verlust und dann trägt das Ganze auch. Und dann gibt es kleine Steine, die haben eine bestimmte Stelle, wo sie genau reinpassen. Und dann gibt es große Steine, die haben eine bestimmte Stelle. Und dann gibt es so besondere Steine, die eine besondere Funktion haben. Zum Beispiel Ecksteine. Hier haben wir so einen. Das ist ein besonders großer Stein. Der ist deswegen an dieser Stelle, weil hier wahrscheinlich eine Tür drin war, durch die man durchgehen kann. Und da muss man irgendwo... Jetzt schmiert mir meine Fernbedienung ab hier. Nee. Da muss man hier irgendwo die Türhaken dran machen, die Angel oder das heißt, ne? Und deswegen ist da ein großer Stein. Und wenn es heißt, Jesus ist der Eckstein, der besondere Stein, dann ist damit gemeint, Jesus ist einer von diesen richtig großen, fetten Steinen, die eine Aufgabe übernehmen, die all die ganzen kleinen Steine nicht übernehmen können. Deswegen ist Jesus so wichtig. Und da ist irgendwo, wie sie das gebaut haben, da hinten irgendwie ist so ein Trümmer, mit lauter vielen Steinen, und dann müssen die Bauleute gucken, welche Steine passen, welche nehmen wir. Und da finden sie immer mal einen Stein, wo sie sagen, nö, den brauchen wir nicht, der passt nicht rein. Und so sagt der Petrusbrief, das haben sie bei Jesus gedacht. Boah, so ein riesenschwerer Brocken, so gewichtig, so schwierige Worte, das passt in unsere Mauer nicht rein. Interessant ist, dass, obwohl uns vielleicht diese Arbeitskonstruktion simpler erscheint und nicht so ordentlich wie so ein geklinkertes Haus, stehen diese Mauern schon seit 4000 Jahren. Schauen wir mal, wie das mit den Häusern nach DIN-Norm 10531 ist. Okay, wenn jetzt es also heißt, wir sollen ein Haus Gottes werden, jeder von uns ist ein Stein, dann sind wir kein DIN-Norm-Stein. Jeder von uns ist anders, nicht nur die Farbe. Unsere Herzen sind anders, unser Verhalten ist anders. Manche denken groß, andere denken kleinlich. Manche sind großmütig, manche sind kleinmütig. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Und wir alle müssen irgendwie eingepasst werden in dieses Haus. Und weil wir keine Klinker sind, wo man einfach alle reinsetzen kann, das wäre für Gemeindeleitungen manchmal echt praktisch, wenn man so DIN-genormte Gottesdienstbesucher hätte. Aber so ist das nicht. Wir alle sind unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jeder uns einbauen lassen. Weil da, wo meine Lücke ist, passt nur ich rein. Und wenn ich da nicht reinpasse, ist da eine Lücke. Oder wenn du dieses Haus gebaut hast und denkst, ja, den großen Trümmerbrocken da vorne, den nehme ich mal raus, den mache ich woanders hin. Dann fällt die Tür aus dem Rahmen, dann geht das gar nicht mehr. Das heißt, man muss drin sein. Und das ist das Problem. Wenn die Steine da alle so eng beieinander sind und anfangen, gegenseitig zu mobben, üble Nachrede zu halten, sich einander zu belügen, einander missgünstig zu sein, neidisch zu sein. Ja, ich bin hier in der vierten Reihe, ich hab's echt schwer, ich wäre ja viel lieber dieser große Stein in der Ecke oder so. Dann bricht die Mauer auseinander, dann ist keine Stabilität mehr da. Deswegen ist so wichtig dieser erste Punkt, die Basis. Die Steine halten nur dann zusammen, wenn sie zusammenhalten und nicht anfangen, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Denn als Steine, egal ob in einer DIN-Mauer oder in so einer Mauer, ist man ganz schön eng beieinander. Da kriegt man alles mit, was bei dem anderen knackt und knirscht. Deswegen also sei schlau, lern beim Bau. Diese Sache gilt für jegliche Beziehungen, in denen wir leben, nicht nur für Gemeinde. Bosheit, Unwahrheit, Scheinheiligkeit, Neid, schlechtes Reden kann alles zerstören, wo mehrere Menschen zusammen sind. Gemeinschaften, Freundschaften, Bekanntschaften, Ehen, Familien, Firmen, all das kann zerstört werden. All das, was wir als Menschen in Gemeinschaft aufbauen, kann so zerbröckeln. Darum sei schlau. Lass dich als individueller Stein einpassen. Lauf nicht weg. Mecker nicht rum, wenn die Steine neben dir nicht die sind, die du dir ausgesucht hättest. Sondern lass dich einbauen und lern mit den Steinen um dich herum zu leben. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Steinhaus und einem Steinhaufen? In dem Steinhaus haben die Steine sich einbauen lassen. Was wollt ihr sein? Das Steinhaus, in dem der Geist Gottes wohnt, oder ein Steinhaufen, wo die Eidechsen drin hausen. Mein dritter Gedanke, Opfer. Ein bisschen später kommt dann das. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Ja, warum kommt im Neuen Testament eigentlich dauernd Opfer vor? Ich meine, wir werden ja schon kribbelig, wenn irgendeiner sagt, wir müssen alle mehr Opfer bringen. Manche von uns erinnert das vielleicht an den totalen Krieg, wo man alle Opfer bringen sollte für den glorreichen Sieg, und das ist nicht gekommen. Wir misstrauen das, wenn wir Opfer bringen, weil wir wissen, die Opfer überleben meistens nicht. Deswegen sind sie ja die Opfer. Warum ist also dieses unangenehme Opferthema so wichtig im Neuen Testament? Nun, wenn man sich die Zeit vor 2000 Jahren anguckt, dann ist es so, dass es zu jeder Religion, und es gab Massen von Religionen, zu jeder Religion, zu jedem Kult, zu jedem religiösen Glauben gehörte das Opfern. Ohne Opfer war das nicht vorstellbar. Das gehörte einfach zusammen, so wie Modeschauen ohne dürre Models, das gibt es nicht. Wacken ohne Heavy Metal, Currywurst ohne Pommes, Döner ohne Fleisch. Oktoberfest ohne Dirndl und Volksmusik. Kirmes oder wie man hier sagt, Messe ohne Besoffene. Kirche ohne Orgel. Da fragen auch immer alle, ja, spielt denn die Orgel nicht bei euch im Gottesdienst? Ihr habt doch da so eine schöne. Ja, wir haben eine schöne, aber wir haben auch ein schönes Musikteam. Die machen so Lobpreismusik. ja, es ist irgendwie anders, aber wir finden, das passt auch. So ist das Problem mit dem Opfer. Also, die Christen in ihrer damaligen Zeit begegnen also anderen religiösen Menschen, die mitkriegen, dass die Christen irgendwie so eine neue Religion sind und fragen, wie läuft das so bei euch? Und so könnt ihr euch so eine Konversation vorstellen. Da fragen Leute, wo sind denn eure Opfer? Ja, das ist bei uns etwas anders als bei euch im Tempel. Jesus hat sich geopfert. Für alle, ein für alle Mal. Ja, aber reicht denn das? Man muss doch regelmäßig opfern gehen. Jeder so für sich. Ja, Gott will so mehr, dass wir seine Regeln beachten. Das ist unser Opfer. Ja, wenn ihr dann gar keine richtigen Opfer habt, was machen denn dann eure Priester den ganzen Tag? Vorsicht, jetzt wird's protestantisch. Ja, wir haben keine Priester mehr, da wir ja auch keine Opfer haben, die Priester opfern müssten. Aber unser Handeln, das ist ja unser Opfer. Das heißt auch, eigentlich sind dann wir sozusagen die Priester. Wir sind die Priesterschaft. Allerdings halt ohne Tempel und ohne Opfer und ohne Opferkult. Ah, so. Das klingt interessant. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten, was interessant dann bedeutet. Manchmal sind die Opfer auch echte Opfer. Manchmal kann es schon ein Opfer sein, über jemanden nicht zu lästern, oder? Manchmal ist es schon ein Opfer, die Wahrheit zu sagen. Manchmal ist es auch echt ein Opfer, den Neid aufzugeben und zuzugestehen, dass es einem selber doch gar nicht so schlecht geht, gemessen mit anderen. Also, wir sind das Haus Gottes. Und in das Haus Gottes sich einbauen zu lassen, kann vielleicht ein Opfer sein. Aber in diesem Haus Gottes wohnt der Heilige Geist darin. Und deswegen, weil die Gegenwart Gottes in diesem Haus, was wir mit unserem Leben erbauen können, weil da Gott drin leben will, deswegen lohnt es, dass wir Herz an Herz zusammen aneinander hängen, füreinander einstehen und daran arbeiten, ein Haus zu werden. Und das nehmen wir jetzt in dem nächsten Lied auf, das heißt Herz und Herz vereint zusammen.